Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.
Herzlich willkommen zu Good Vibrations. In diesem Podcast sprechen vier Hundetrainerinnen darüber, wie dir das freundschaftliche Zusammenleben mit Hunden im Alltag gelingt. Was sie eint, ist der Wunsch nach einem friedlichen, gewaltfreien Miteinander mit unseren Vierbeinern. Über Welpen und Junghunde sprechen Ute Roth, Eva Windisch, Nicole Gerwig und Sabine Wöhner in dieser Folge. Sind sie nun Nervensegen oder ein Segen? Ute legt los.
Heute wollen wir uns mal über ein schwieriges Thema unterhalten, nämlich über Welpen und Junghunde. Und zwar weniger, wie hole ich meinen Welpen ab und wie bringe ich ihm weiß Gott was alles bei, sondern mal so ein paar ganz grundsätzliche Dinge. Weil für viele Menschen ist erstmal, wenn sie sich einen Welpen holen, einfach pures Glück. Das Problem bei Säugetieren ist ja, dass die alle so niedlich aussehen als Babys. Es gibt ja kaum was Niedlicheres als so ein Katzen-, Lämpchen-, Kaninchen-, Hundebaby. Also da flippen wir ja alle aus, wenn wir bloß ein Foto sehen. Geschweige denn, wenn wir einen Züchter besuchen oder halt einfach eine Hündin, die einen Wurf hat und wir sehen da die Babys rumwurzeln, da sind wir doch alle immer hin und weg. Und das ist natürlich eine ordentliche Falle, in die viele von uns hineintappen. Also ich habe zum Beispiel aktuell sehr nette Kunden, älteres Ehepaar, die eine ganz entzückende kleine Mischlingshündin haben. Und vor ein paar Tagen haben wir den Stadtspaziergang gemacht, den Templin. Also die machen das wunderbar mit dem Hund und die denken auch um Gottes Willen nicht dran, dass die den wieder hergeben wollen. Die lieben die Hündin sehr. Aber sie hat dann zu mir gesagt, also wenn ich das gewusst hätte, wie anstrengend das ist, und es ist nicht ihr erster Hund, dann hätte ich da, glaube ich, Abstand genommen. Weil die ist halt sehr lebhaft und lustig und der fällt halt viel ein, wie man den Tag so ein bisschen bunt gestalten kann. Und es ist natürlich nicht immer so ganz einfach. Aber was natürlich gut ist jetzt in dem speziellen Fall, die sagen, da müssen wir jetzt durch und das wird schon alles. Und da gibt es halt so ein paar Punkte, die das Zusammenleben mit so jungen Hunden tatsächlich ein bisschen schwierig machen. Und zwar fangen wir mal ganz vorne an mit dem Abgabetermin. Es ist mittlerweile erlaubt oder schon lange erlaubt, Welpen mit 8 Wochen abzugeben. Und ich habe im Herbst eine Fortbildung mitgemacht bei Dr. Sandra Foltin. Also war ganz toll. Ich kann auch jedem nur ihr Buch empfehlen, Black Dog, Depressionen beim Hund. Und da, ich glaube, sowohl in dem Buch, aber auf jeden Fall in dem Webinar hat sie gesagt, das ist ein Unding, Welpen so früh abzugeben. Weil das sehr, sehr, sehr viele Probleme schon produziert, einfach dieser Abgabetermin. Ich möchte mal nur 2 Punkte ansprechen. Zwischen der 7. und 10. Woche wird die Beißhemmung ausgebildet. Das heißt also, wenn ich einen Welpen mit 8 Wochen kriege, dann wird der seine Beißhemmung an mir, an meinen Klamotten und an meiner zarten Menschenhaut ausprobieren. Muss er. Das ist eine Phase, in der muss er das lernen. Da muss er lernen, wie setzt er seine Zähne ordentlich ein. Und mir persönlich ist es zum Beispiel viel lieber, er macht es mit seinen Geschwistern und mit seiner Mama als mit mir. Und wenn ihr Arme und Beine von Hundetrainerinnen anschaut, die viel Welpen haben, dann werdet ihr da viele Narben sehen. So ganz feine, so nagelfeine Narben von diesen feinen Zähnchen, ja, die sich dann eben auch in die Hundetrainerhaut bohren. Und ich sage euch eins, wenn ich manchmal so 3/4 Hosen anhabe im Sommer, dann läuft mir echt manchmal das Blut hinten runter, weil die kommen rein und hacken zu. Das heißt aber nicht, dass die keine Beißhemmung haben. Eventuell haben sie eine schlecht entwickelte Beißhemmung, weil sie es nicht ordentlich, wie gesagt, erlernen konnten. Sondern das hat auch damit zu tun, dass die sehr viel Stress haben, diese Hunde. Und der Stress geht halt schon los. Das ist der 2. Punkt, der also so problematisch ist mit dem Abgabetermin. Weil viele Züchter oder die meisten Züchter und auch viele Kolleginnen und Kollegen leider und natürlich noch weniger normale Hundebesitzer eine Vorstellung haben, was Fremdelphasen sind. Fremdelphasen gibt es bei allen Säugetieren und man kann das mir auf einen ganz kurzen Nenner bringen. Es ist besser, eine Mahlzeit zu versäumen, als eine zu werden. Welpen bis zum Alter von 9 Wochen, die fürchten sich vor rein gar nichts. Die rennen auf alles los, die sind fröhlich und vergnügt und haben keine Angst, die kennen nichts. Ja, das ist, ach, was bist denn du? Ach, und da gucke ich da mal und da beiße ich da rein und alles ist gut. Und von jetzt auf gleich ist es vorbei. Da werden die so ganz zurückhaltend und schüchtern. Und das ist logisch, dass die so werden müssen, weil die müssen erstens mal sehr viele Eindrücke, die sie in den ersten 9 Wochen erlebt haben, verarbeiten. Das muss irgendwann mal in dem kleinen Hundekopf verarbeitet werden. Da müssen die lernen oder beziehungsweise begreifen, was sie tatsächlich gelernt haben in den letzten Wochen. Und dann müssen sie auch lernen, Gefahren und Probleme einzuschätzen. Und wenn die bei ihrer Mama sind, dann ist es in der Regel überhaupt kein Problem, weil die automatisch weiß, was sie tun muss. Die muss einfach nur da sein, dabei sein und den Kindern Sicherheit geben. Und mehr müsste man als Mensch auch nicht machen. Das Problem ist nur, dass viele Leute halt auf diesen Blödsinn reinfallen. Was er nicht in der Zeit von bis gelernt und gesehen hat, wird er nie wieder lernen. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Und ganz dringend musst du. Ich hatte mal in meiner Anfangszeit hier in Metzeltin einen Hund aus dem Nachbardorf hier. Gleich mal vorweg, der Hund durfte nur in Ausnahmefällen ins Haus und da auch nur, glaube ich, in ein oder zwei Zimmer. Ansonsten hat der also auf einem uckermärkischen Dorf im Hinterhof gelebt. Und ich glaube, der dritte Satz, den die Kundin gesagt hat, ich war noch nicht mit ihm im Tierpark, ich habe noch nicht mit ihm im Hotel übernachtet, wir sind noch nie Aufzug gefahren. Dann habe ich zu ihr gesagt, das mit dem Tierpark sehe ich ganz locker, weil ich glaube nicht, dass dieser Hund jemals in seinem Leben mit Giraffen und Löwen und Zebras konfrontiert sein wird. Das ist überhaupt nicht schlimm, wenn er das nicht kennt. Aufzug fahren, die hatte nicht vor, mit dem in Urlaub zu fahren. Und außerdem kriegt man sowas auch bei einem erwachsenen Hund hin, wenn es mal dringend notwendig ist. Und was war das andere? Sie hat noch nicht mit ihm im Hotel übernachtet. Na, ist ja auch egal. Es war einfach absurd. Ein Hund, der im Prinzip ein relativ isoliertes Leben führt, an den solche Forderungen zu stellen. Und dann sich selber zu beschuldigen, ich habe es leider noch nicht hingekriegt. Viel, viel wichtiger wäre bei einem Welpen und auch später beim Junghund, den durch alle möglichen Situationen, die der Hund als, naja, ich möchte jetzt nicht sagen problematisch, die einfach ein bisschen schwierig sind, die neu für ihn sind, die er nicht kennt, dass man ihm da Sicherheit gibt und ihn da durchführt oder mit ihm weggeht. Ich will jetzt das nicht auf dem Durchführen beharren, nicht, dass es dann hinterher heißt, die Ute hat aber im Podcast gesagt, man muss die Hunde da durchführen. Nein, damit meine ich, ihr müsst ihnen den Rücken stärken. Ja, und wenn der Hund lieber weggehen will, gehe ich mit dem Hund auch lieber weg. Das meine ich damit. Ja, man muss wirklich manchmal aufpassen, was man sagt. Und dadurch, durch diese Sachen, entsteht eine große Überforderung bei diesen kleinen Hunden. Und Überforderung sowohl körperlich als auch geistig als auch seelisch, weil die Trennung von der gewohnten Familie und der Umgebung ist ja eine sehr stressige Situation für die Welpen. Und dadurch entsteht halt wirklich großer Stress, Überforderung und Stress. Und dann stürzen sie sich auf arme, friedliche Hundetrainerinnen und beißen denen die Arme und die Waden kaputt, was nicht lustig ist. Ja? Oder beißen ihren Menschen Löcher in die Klamotten. Manche meiner Kunden kommen mit Klamotten daher und dann sage ich, ja, was war dann vorher, vor er diese Attacke gemacht hat? Und dann kommen natürlich die wildesten Geschichten. Naja, ich war ja nur auf der Hochzeitsfeier von meiner Nichte. Da war eine ganz nette Frau, die ich schon lang kenne und die auch 200 und die hat halt dann meinen auch beaufsichtigt. So, und der Hund ist aber erst 11, 12 Wochen alt. Der musste dann, was weiß ich, eine 3 Stunden Autofahrt hinter sich bringen, musste in einer vollkommen fremden Umgebung übernachten, mit vollkommen fremden Leuten wurde der konfrontiert und auf einmal musste der ohne seinen einigermaßen vertrauten Menschen mit einem fremden Menschen und fremden Hunden Stunden verbringen. Kein Wunder, dass der hinterher Klamotten zerfetzt. Es sind so Dinge, die sich die Leute leider nie überlegen. Ja, aber so schlimm war es doch gar nicht. Das war ja gar kein Stress, sage ich ja, für dich nicht, aber für deinen Hund. Es zählt nicht, ob es für dich Stress war, es zählt, ob es für deinen Hund Stress war und ob dein Hund in der Lage war, mit der Situation klarzukommen oder auch nicht. Ja, und dann kommt natürlich noch dazu, dass von Anfang an Forderungen an die Hunde gestellt werden, die einfach nicht gehen. Corona hat das Ganze leider noch schlimmer gemacht. Da wurden Hunde leider noch mehr zu Wegwerfartikeln, als sie ja vorher schon waren. Das will ich jetzt auch gar nicht weiter vertiefen. Ich will da auch nur einen Punkt ansprechen, und zwar das Alleinbleiben. Die Leute kommen mit einem Welpen, der ist, was weiß ich, 10, 11, 12 Wochen alt. Wann kann ich ihn alleine zu Hause lassen? Oder der ist 9 Wochen alt. In 2 Wochen muss ich wieder arbeiten gehen. Wie mache ich das damit, dass er 4, 5, 6 Stunden alleine bleibt? Kann ich ihn da und da in diese Hundekita geben? Oder es geht wirklich teilweise darum, dass diese jungen Hunde komplett lange alleine bleiben sollen. Und das geht nicht. Beziehungsweise, wenn ihr mit euren Hunden sowas macht, müsst ihr einfach darauf gefasst sein, dass dieser Hund ausflippt, wenn ihr nach Hause kommt, dass er euch die Wohnung zerlegt und dass er irgendwann mal unter Umständen so Probleme kriegt mit dem Alleinebleiben, dass ihr darüber nachdenken müsst, dass ihr den Hund abgibt, weil er euch die ganze Bude zusammenschreit. Ich hatte einen Fall mit einer Hündin, die kam mit 5 Monaten das erste Mal ins Tierheim und angeblich hat sie sich mit dem zweiten Hund in der Familie nicht vertragen. Was es ja tatsächlich gibt, sowas kommt ja tatsächlich vor. Aber ob man da 3 Monate lang braucht, bis man das merkt, da habe ich dann schon doch meine Zweifel. Weil bei den Kunden von mir, bei denen sie da gelandet ist und die sehr liebevoll und sehr nett mit der Hündin waren, waren alle Hundebegegnungen null Problem. Die hat sich mit allen Hunden, die war dann bei mir auch in der Gruppe, die hat sich mit allen Hunden super verstanden. Also die war ein ganz sozial kompetenter kleiner Hund. Also wirklich schon im Alter von 6, 7 Monaten war die total super. Es war eine Basenji-Mischlingshündin. Und also ein ganz, ganz nettes, unkompliziertes Mädchen. Aber sie konnte nicht alleine bleiben. Und meine Kunden haben über ein Jahr lang versucht, das in den Griff zu kriegen. Und sie hat denen die Wohnung 3 oder 4 Mal zerlegt. Und wenn ich sage zerlegt, meine ich das ernst. Und die mussten die tatsächlich ins Tierheim bringen. Und wir haben dann auch dafür gesorgt, dass sie einen guten Platz gekriegt hat. Also dieses frühzeitige Alleinebleiben. Und ich vermute, das war auch der Grund für die erste Abgabe dieser Hündin. Die konnte nicht alleine bleiben. Ich kann einen Welpen nicht alleine lassen. Eigentlich frühestens nach der zweiten Fremdelphase. Das ist ungefähr mit 4,5 Monaten und die dauert im Gegensatz zur ersten ungefähr 3 Wochen, 2 bis 3 Wochen. Und es fällt meistens zusammen mit dem Zahnwechsel. Und wenn das durch ist, dann kann ich ja eigentlich erst mit dem Alleinbleiben-Training anfangen, weil dann ist der Hund geistig und seelisch so weit, dass er auch mal alleine bleiben gut verkraftet. Das heißt nicht, dass ich nicht aufs Klo gehen kann ohne meinen Hund. Ja, das ist schon klar. Aber unter alleine bleiben verstehe ich gehe ins Kino. Ich gehe von 7 bis Mittag um 2 arbeiten. Es geht nicht mit einem Welpen. Und da ist ein größerer Akt von Tierliebe einfach, man hat keinen Hund. Oder man sucht sich eine gute Lösung. Ich will das jetzt auch gar nicht weiter vertiefen. Ich denke, wir kommen da später in der Diskussion auch nochmal drauf. Es gibt noch 2, 3 Punkte, die ich zu den Welpen sagen will. Es gibt ja den schönen Spruch, den ihr sicher kennt. Der läuft dir hinterher wie ein junger Hund. Meine Kolleginnen grinsen schon, weil die wissen schon, die ahnen schon, was jetzt kommt. Ein Hund, der uns hinterherläuft, der kontrolliert uns, ne? Und das müssen wir dem abgewöhnen. Und dem müssen wir auch klar machen, dass er auf seinem Platz, auf seiner Decke bleiben muss oder in seiner Box. Und die Box machen wir natürlich zu. Ne? Natürlich machen wir das. Weil ein Hund, der uns hinterherläuft, der kontrolliert uns. Stimmt, der kontrolliert euch wirklich. Das ist wahr, ja? Oh Gott. Die Ute sagt, der Hund kontrolliert mich, ja, furchtbar, ganz schrecklich. Mein Welpe darf nicht mehr, doch, er soll hinter euch herlaufen. Unbedingt. Wenn ihr ihn nicht hinter euch herlaufen lasst, wie soll er dann lernen, was ihr für ein Mensch seid, wie ihr euren Tag verbringt, was wichtig ist, was nicht wichtig ist? Also zum Beispiel, wenn ich von unserem Haus rübergehe ins Büro, dann kommen meine Hunde so gut, also Indianer auf jeden Fall, der Maxl meistens auch so gut wie immer mit, weil unten sind die ganzen guten Hundeleckerchen und da gibt es meistens was zum Abstauben. Also warum sollten sie mir da nicht hinterherlaufen? Das ist doch für sie sehr sinnvoll. Und wenn ich zum Beispiel abends allein irgendwo hier auf dem Gelände hin muss, dann bin ich sehr froh, wenn meine Hunde hinter mir herlaufen, weil das doch ein bisschen angenehmer ist bei uns hier im Wald. Ja, wenn du den Hund dabei hast. Ist vielleicht nicht, ich grusel mich da nicht, aber es ist halt schöner, wenn der Hund dabei ist. Also einem Hund abzugewöhnen, dass er mit einem mitläuft und vor allen Dingen einem Welpen, der zu 100% von mir abhängig ist und der von mir abschauen muss, wie Leben läuft. Naja, ich sag's mal halb, halb diplomatisch, halb undiplomatisch, Schwachsinn. Das ist einfach gequirlter Schwachsinn. Und wenn ihr euren Hund hinterherlaufen lasst, dann wird der irgendwann mal von alleine in sein Körbchen gehen, weil er müde ist, weil es ihm langweilig ist. Naja, jetzt geht sie wieder da, macht sie, oh, die hängt ja bloß die Wäsche auf, oh, die bringt ja bloß den Mülleimer raus. Da muss ich nicht jedes Mal mitgehen, weil sie es dann schon wissen. Also, ganz wichtig, der Spruch, der läuft dir hinterher wie ein junger Hund, den darf man auch auf Hunde anwenden. Weil Erziehung heißt Vorbild sein und hat mit Sitzplatz, Fuß, Bleib nicht so wahnsinnig viel zu tun. Nachdem das eine eigene Folge sein wird, haken wir das jetzt ab und gehen mal weiter im Leben eines jungen Hundes. Also Zahnwechsel, habe ich gesagt, fällt meistens zusammen mit der zweiten Fremdelphase. Und da beginnen die Hunde sich auch, naja, ich sag mal, abzunabeln. Abnabeln ist nicht ganz der richtige Ausdruck, weil die ja von uns nicht weg dürfen. Im Gegensatz zu unseren Kindern oder im Gegensatz zu Welpen, die bei ihren wirklich frei oder bei ihrer Mutter aufwachsen, dürfen die ja bei uns nicht weg, die sollen ja bei uns bleiben. Aber sie werden selbstständiger. Das heißt, jemand, der seinem Welpen nicht beigebracht hat, dass eine Leine einfach nur zur Sicherheit des Hundes da ist und kein Korrekturmittel, und der seinen Hund, weil der nicht gern an der Leine läuft, immer frei laufen lässt, der kriegt jetzt ein Problem in der Regel. Weil jetzt sagt der Hund, ja, mein Mensch ist ja immer da, ich weiß ja, dass der da ist, zuverlässig, jetzt kann ich ja mal was anderes ausprobieren. Und manchmal kommen dann meine Kunden und sagen, oh, jetzt guckt er nicht mehr so nach mir und jetzt passt er nicht mehr so auf. Und was nicht stimmt, die gucken sehr wohl auf uns, bloß hängen sie nicht pausenlos mehr am Kittel. Und dann klopfe ich denen auf die Schulter und sage, alles richtig gemacht. Du hast deinem Hund viel Vertrauen gegeben in sich selber, der hat Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein gekriegt, jetzt probiert der mal was Neues aus. Und jetzt wird es natürlich anstrengend für uns. Jetzt wird es richtig, richtig anstrengend. Weil denen fällt schon viel ein, wie man den Tag bunt gestalten kann. Das kann ich euch sagen. Also wie Indianer, so zwischen einem halben Jahr und 2 Jahren. Ja, also das war schon, die hatte schon gute Ideen, ja. Und zwar für jeden Tag mindestens 3. Also das war schon nicht immer so ganz lustig. Und das kann ich gut verstehen, dass jemand da also ein echtes Problem kriegt damit. Und manchmal auch total genervt ist, weil es bleibt ja nicht nur an dieser Erkundungsfreude, sondern sie kommen ja auch noch in die Pubertät. Das heißt, sie werden geschlechtsreif und haben dann den üblichen Hormonkuddelmuddel, den Säugetiere halt in diesem Zeitraum haben. Und ich möchte allen, die zuhören, mal kurz in Erinnerung rufen, bei uns war das auch so. Ja, Sabine sagt, nein, 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 Sabine, du Ausnahme, ist schon klar. Ist klar, Sabine war die Ausnahme, aber Eva, Nicole und ich, wir waren hin und wieder schräg drauf, so ab und zu mal. Ne?
Ach, Quatsch.
Ich war nur so, meine ganze Pubertät war ein einziger Widerstand.
Ja, aber ja, genau.
Glitzerknete im Kopf.
Genau. Ich habe mal so einen ganz tollen Satz über, da war irgendwie so ein, ich weiß gar nicht mehr, in irgendeiner Gartenzeitschrift, genau, die waren da in irgendeinem Internat, weil die da so mit ihren Schülern so speziell Gartenbau betrieben haben. Und dann hat, ja, wie machten ihr das mit den Kindern, wenn die Pubertät kommen? Dann hat der einen ganz tollen Satz gesagt, der jetzt hier, der hat gesagt, wir haben ein Schild umhängen, wegen Umbau geschlossen. Und das finde ich, trifft super, ja, wegen Umbau geschlossen. Das heißt, du kommst da nicht unbedingt hin. Die gute Nachricht ist, es ist mit Menschen viel schwieriger wie mit Hunden. Und es dauert bei Menschen viel, viel länger. Also bei einem Hund, wenn es wirklich ganz krass ist, kommt ein bisschen auf die Rasse an. Also bei Indianern hat es lang gedauert. Bei Indianern waren es 1,5 Jahre, aber die ist auch ein Herdenschutzhund. Bei denen sind manche Sachen anders. Die haben wirklich nur, was sagst du, Sabine, Glitzer im Kopf, bis zum Alter von 2,5, 3 Jahren, sind total süß und putzig, die totalen Babys, aber eben auch anstrengend. Bei anderen geht es ein bisschen schneller. Also es bei, gerade bei kleinen Hunden, da kannst du davon ausgehen, wenn es so zwischen 1, 1,5 Jahren ist es durch. Ja? Also das überlebt man. Man muss halt Geduld haben und vor allen Dingen, man sollte sich immer überlegen, ich diskutiere nicht mit einem pubertierenden 15-Jährigen. Ja, entweder ich gebe nach, was mir bricht mir keinen Zacken aus der Krone, wenn es um irgendwas gibt, wo es unproblematisch ist, oder ich sage ganz klar, das geht so nicht und sage aber auch ganz klar, was stattdessen dann geht. Und das ist halt ein bisschen, mit Hunden kann ich es halt nicht ausdiskutieren, wie im Gegensatz zu Menschen. Also mit Kindern ist das natürlich auch nicht so ganz locker und einfach, aber auch da ist Klarheit sehr, 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 sehr von Vorteil. Na, also das ist natürlich schon eine problematische Sache und vor allen Dingen mit jungen Rüden ist es oft sehr schwierig. Mit den Hündinnen ist es meistens gar nicht so problematisch. Da hast du halt die Zeit um die Läufigkeit, um die erste, wo die meisten aber sogar netter werden. Also die werden dann so ein bisschen schmusig und weil sie sich nicht so also sich wohlfühlen, ein bisschen unsicher sind. Und dann auf einmal kriegen sie ungeahnte Aufmerksamkeit von den Jungs. Manche finden das toll, manche finden das nicht so toll, manche könnten auch darauf verzichten. Das ist halt wie bei Menschen auch. Und ich muss halt gucken, wie geht's meinem Mädchen da? Ich muss sie beschützen davor, vor den zudringlichen Rüden, weil die müssen auch lernen, dass sie sie in Ruhe lassen, und muss ihr helfen. Und ich sollte sie natürlich nicht in der, wenn sie läufig ist, mit irgendwelchen durchgeknallten Jungs alleine lassen. Also das sollte man schon verhindern. Das ist ein bisschen anstrengend, aber das dauert alles nicht so lange. Das sind ein paar Wochen. Ja, das ist nicht so schlimm. Ja, und bei Rüden kommen viele halt dann auf die großartige Idee, dass man den ja kastrieren könnte. Und ich bin jetzt nicht so gegen Kastration, definitiv nicht, aber einen Rüden mit einem Dreivierteljahr, ja, zu kastrieren, bloß weil er sich jetzt mit der Thematik auseinandersetzt, also das ist schon, naja, ich sag mal, zumindest grenzwertig. Da kommt eigentlich in der Regel nichts Vernünftiges raus dabei. Das ist nicht sehr sinnvoll. Der muss schon lernen, wie er mit sowas klarkommt. Und es gibt definitiv Hunde, die man kastrieren muss. Das geht gar nicht anders. Ich habe da so einen Fall im Kopf mit einem jungen Rüden. Hundin hat zu mir, der zweite Satz war, glaube ich, den lasse ich sowieso mal kastrieren. Dann sage ich, jetzt warte erst mal, ne, wie sich der entwickelt. Und das war immer so, dass wir beide gesagt haben, nee, also den auf gar keinen Fall. Ja, mit 2,5 Jahren kam er halt auf die geniale Idee, wenn eine läufige Hündin im Dorf war, kniehoher kleiner Hund, dann ist der übers 1,5 Meter hohe Tor gesprungen. Leider Gottes steht das Anwesen an der Bundesstraße. Das heißt also, da hast echt schlechte Karten, und die hat ihn dann kastrieren lassen. Aber die hat eben gewartet, bis er 2,5 Jahre war. Und da ging es um ihre Sicherheit, also beziehungsweise um die Sicherheit des Rüden, um die Sicherheit der Leute da draußen auf der Straße, dass er niemanden ins Auto rennt. Also das war definitiv ein Grund, ein vernünftiger. Und der war vorher und nachher gleich nett. Ja, bloß, dass er halt nicht mehr über den Zaun ist. Aber einen Rüden mit einem Dreivierteljahr oder Jahr zu kastrieren, bloß weil er anfängt, sich mit läufigen Hündinnen zu beschäftigen und sich damit auseinandersetzen muss, das sollte man auf gar keinen Fall machen. Und das Problem bei jungen Rüden ist halt, und da möchte ich jetzt mal eine große Warnung aussprechen, die Tierheime sind vor allen Dingen voll mit jungen Rüden. Wenn die süßen, niedlichen kleinen Kerlchen nicht mehr so süß und niedlich und klein sind und nicht mehr funktionieren und auch mal eigene Ideen haben, dann werden sie oft abgeben. Und das ist jammerschade. Weil es ist in der Regel einfach nur eine Frage der Zeit, die man halt durchstehen muss. Und dann sind es auf einmal erwachsene Hunde. Man kapiert irgendwie manchmal gar nicht, wie schnell das geht. Und dann ist die Grütze im Kopf auf einmal klar. Auf einmal ist es nicht mehr nur, wie hast du vorhin gesagt, Glitzer in der Birne. Auf einmal wären das vernünftige Hunde, mit denen man umgehen kann. Und da muss ich eben nicht, wie gesagt, kastrieren oder Zwangsmaßnahmen ergreifen oder was auch immer, sondern ich muss diese Zeit mit dem Hund halt gemeinsam durchstehen. So, meine Kolleginnen sind schon ganz nervös und wollen ihre Meinung kundtun zu Welpen und Junghunden. Wer will anfangen? Die Eva.
Ja, liebe Ute, eigentlich schon wieder fast alles gesagt. Ich wollte noch mal ergänzend hinzufügen. Ich kriege auch dauernd Nachrichten, ja, mein Hund läuft mir im Haus auf Schritt und Tritt hinterher. Und ich sage den Leuten auch immer, es ist normal, das ist ein Kind, ein Baby, das komplett auf dich angewiesen ist. In der Natur wäre es verloren, wenn es Mama und Papa, in dem Fall jetzt bei Wölfen oder bei Hunden, der Mama hinterherlaufen würde, beziehungsweise ihre Nähe suchen würde, beziehungsweise die Nähe der Geschwisterchen. Allein sein bedeutet für Tierkinder sterben. Und das ist auch im Hinterkopf verankert. Und sich darüber aufzuregen, ist schon Wahnsinn, denn das gehört zum Hundebabysein dazu. Und vor allem, wenn man das versucht, dem Hund abzugewöhnen, lernt ja der Hund im Endeffekt, mein Mensch will meine Anwesenheit nicht. Und dann ist das Geschrei groß, weil er draußen dann immer wegläuft. Ja, wie kann ich denn einem Lebewesen einerseits zeigen, deine Anwesenheit ist nicht erwünscht, und dann draußen sagen, aber bleib ja immer bei mir, weil ich befehle es dir. Also völlig kontrovers. Und deswegen auch, Ute, wie du sagtest, wenn die mir im Haus hinterherlaufen, lasse ich das zu. Das Höchste, was ich machen würde, wäre, du musst nicht hinterherlaufen, bleib doch in deinem Bettchen, es ist alles gut, ich komme gleich wieder. Einfach ruhig mit dem Kind reden, dass es einfach ein Gefühl der Sicherheit und der Beruhigung bekommt. Aber was er in dem Moment macht, tut und lässt, solange niemanden damit schadet, sollte man bitte ihm überlassen. Das ist eine andere Spezies und er hat nur uns und sonst niemanden in seinem kleinen Hundeleben. Und wir haben ihn zu uns geholt. Er hat nicht geklopft und gesagt, mach mal Tür auf, ich wohne jetzt ab sofort hier. Amen. Oder Sabine, was meinst du dazu?
Absolut, absolut. Ich gebe dir das so recht. Jeder Hund schnallt es irgendwann mal, dass man nur in der Wohnung rumläuft und rumhantiert und da vielleicht sich einen Kaffee drückt in der Küche oder dann mal die Betten aufschüttelt oder irgendwas macht. Und wenn man das ein bisschen forciert, dann kriegen die schon mit, dass da nicht wirklich was passiert. Und was mir jetzt sehr gefallen hat, war deine Aussage, Eva, wie sollen die draußen bei einem bleiben, wenn man ihnen im Haus ständig signalisiert, dass das jetzt total unerwünscht ist, wenn die bei mir sind? Die haben ja nur uns. Wenn man sich jetzt mal überlegt, wie das bei Wölfen so ist oder bei wildlebenden oder verwilderten Haushunden, sagen wir es mal so, die haben ja da ihr Wohnzimmer, die haben die Wurfhöhle oder den Wurfplatz, wo die oder eine alte Scheune oder wo auch immer die ihre Welpen zur Welt bekommen, ihren geschützten Raum. Und da drumherum ist ja so dieser Rendezvous-Platz. Ich nenne das immer gern Wohnzimmer. Und da halt hält sich die Familie auf. Da spielt es mit den Geschwistern, die Tanten und Onkel, also die Jährlinge, die vom letzten Jahr, die Würfe, die kümmern sich um die Kleinen. Und die Elterntiere die gehen auf die Jagd. Also, oder die Mutter geht auf die Jagd oder auf die Essensbesorgung, sage ich es mal so. Bei den Kleinen ist immer jemand. Die werden auch nicht mit rumgeschleppt. Das wäre so nämlich der nächste Punkt, der mir aufgefallen ist, dass die Kleinen doch mit 8 Wochen im blödesten Fall zu Menschen kommen und mit 8 Wochen und 2 Tagen geht man dann schon spazieren. Das macht keine Mama mit ihren kleinsten Hunden, mit den kleinen Hundebabys. Die sind auf diesem Rendezvous-Platz und es deckt sich jetzt wieder mit deiner Fremdelphase, oder? Bis sie so ungefähr 5 Monate alt sind, 4, 5 Monate, je nachdem. Und dann werden die, weil dann hält man sie auch nicht mehr, dann werden die auch unternehmungslustiger, da sind sie körperlich ein bisschen fitter, dann werden die ein paar Meter mitgenommen, meistens mit ihren älteren Geschwistern oder wie auch immer. Die sind auch nur in einem bestimmten Umfeld. Die gehen da keine Kilometer mit. Und das ist so ein Punkt. Da kommen die Leute oft zu mir. Wir sind die ganze Zeit mit dem Hund spazieren gegangen und plötzlich bockt er bei 40 Meter am Haus weg. Also das machen kleine Hunde, dass die dann irgendwann mal so mit 3, 4 Monaten dann nicht mehr weiter weg wollen. Das ist nämlich auch dieser Fremdelphase geschuldet. Bei mir war es genau die Hälfte zwischen meinem Nachbarhaus und mir. Das lass es 50 Meter sein. Bis jetzt alle meine Hunde, die ich sehr klein bekommen habe, haben irgendwann mal gesagt, nee, du, jetzt fühle ich mich aber da nicht mehr sicher. Lass uns bitte in unserem gewohnten Umfeld bleiben. Und was man da dann alles für Ratschläge kriegt, wie, naja, dann hock den Hund ins Auto und fahr weg. Der muss ja schließlich Umweltreize kennenlernen oder schleppen halt einfach mit, der hat dir zu folgen. Was man da alles zu hören bekommt, ist ja auch absurd. Was mir unbedingt dazu noch einfällt, sind Welpenspielgruppen, die ich unbedingt mal ein bisschen erwähnen möchte. Also ich bin nicht per se dagegen. Es gibt mit Sicherheit Welpenspielgruppen, die sind hervorragend gemacht. Es gibt Kolleginnen, die machen das super. Die haben einen souveräneren, älteren Hund dabei, der die Kleine beaufsichtigt. Die haben nicht mehr als 4 bis 5 Hunde maximal. Und die schauen auch danach nach Möglichkeit mit mehreren Trainern. Es gibt aber auch Welpengruppen, da rennen 15 kleine Hunde wild losgelassen aufeinander rum und dürfen sich gegenseitig mobben und sich an den Ohren ziehen und die Beißhemmung ausprobieren. Die dürfen wilde Jagden machen. Da bitte ganz genau hinschauen, weil ich glaube, das Erste, was Hunde lernen müssen, wenn sie zu uns kommen, ist nicht spielen und auch nicht gejagt zu werden oder bei Rudeljagden auf andere mitzumachen, sondern das Erste, was die lernen müssen, ist Ruhe und dass sie bei Menschen einen sicheren Hafen haben, dass der Mensch ihnen beisteht und ja, und sie aus dem Schlamassel holt, in den sie sich manchmal reinbugsieren, wie halt junge Lebewesen so sind. Auch wir Menschen, gell, Ute? Das kommt ja auch irgendwann mal. Man manövriert sich da in irgendeinen Schlamassel und dann ist man froh, wenn man eine Mama hat oder einen Papa hat, die einen da unterstützen und da raushelfen und nicht, ja, nicht ausliefern, sage ich mal so. Also so viel zum Thema,
Das war bei uns allen so, ne? Dass man
Ja,
hin und wieder
genau.
mal Mama und Papa
Ob,
gefragt
ob,
hat.
obwohl mein Papa hat schon manchmal gesagt, ja, da muss der jetzt durch.
Genau.
Beim Hund hätte ich das niemals sagen, wenn mir einer sagt, da muss er jetzt durch. Dann sage ich, nee, also mein Hund muss durch gar nichts durch, weil woher soll der unseren Verhaltenskodex denn können? Ne? Also weniger ist auch da mehr. Ach ja, also mir ist ja da mal passiert, das fällt mir gerade so spontan ein. Ich habe ja früher auch so kleine Welpengruppen gehabt, da war mein Jasko immer dabei als Onkel. Der hat es sehr, sehr toll gemacht. Also der hat viel mehr gesehen und viel mehr wahrgenommen, als ich es jemals könnte. Und da kam mal eine und hat sich umgeguckt bei mir und sagt, warum hast du kein Bällchenbad? Und meine Antwort war darauf, ja. Also die Chance, dass mir draußen im Wald, dass ich da ein freilebendes Bällchenbad treffe, das geht schon gewaltig gegen null. Also ich finde es viel wichtiger, einen jungen Hund, einen kleinen Welpen auf das Leben da draußen vorzubereiten, dass ich mich also in den Wald setze und die Gerüche einatme und ihn mit Kiefernzapfen kullern lasse und spielen lasse und ihn das alles erkunden lasse, wie dass ich einen Hund reizüberflute, durch Bällchenbäder jage, durch aufwendig konstruierte Konstellationen, die glitzern. Das war früher mal ganz modern, so alte CDs aufzuhängen und die Hunde da durchzuschicken, durch Flatterbänder zu jagen. Ich glaube, wenn der kleine Hund gelernt hat, dass er bei mir den sicheren Hafen findet und dass ich auf ihn aufpasse, dann geht er auch an Flatterbändern irgendwann mal ganz ohne vorbei, dass ich das ständig üben müsste. Was mir noch aufgefallen ist, Ude, zu dem, was du gesagt hast, oder eingefallen mit dem Alleinebleiben, da wäre mir auch noch ein wichtiger Punkt eingefallen, nämlich, es kann sein, dass der kleine Hund die ganze Wohnung zerlegt und ich würde mich um jeden kleinen Hund freuen, der dies tut. Weil dann wissen nämlich die Hundehalter, dass da was im Argen liegt und dass der Kleine ein Problem hat. Viele Kleine fallen in sich zusammen, sagen nicht mu, sagen nicht mä, liegen dann, das sieht man oft mal, wenn man sagt, Mensch, mach doch mal eine Webcam an, die liegen zusammengekauert, stocksteif, dann die 4 Stunden im letzten Eckchen vom Körbchen zusammengerollt und trauen sich nicht mal was trinken zu gehen oder irgendwas zu machen. Und dann kommen die heim, ah, oh, bist du brav? Hast du gar nichts kaputt gemacht? Ja, mein Welpe bleibt schon 4 Stunden allein. Also da finde ich es fast besser, wenn einer die Bude auf den Kopf stellt, weil dann weiß man wenigstens, dass er ein Problem hat und wird nicht so übersehen. Oder Nicole?
Ganz genau. Das ist, finde ich, auch die viel schlimmere Variante, als wenn die Hunde halt wirklich direkt darauf hinweisen, dass sie ein Problem haben. Was mir immer sehr auffällt, wenn Menschen mit Welpen kommen oder mit jungen Hunden kommen, was ich so schade finde, dass die Menschen diese Entwicklungszeit oder diese verschiedenen Entwicklungsphasen nicht wirklich genießen. Und es ist so was traumhaft Schönes, diesen Hund so von Anfang an begleiten zu können. Und es kann so perfekt werden. Aber die Menschen kommen immer so mit, ja, aus meiner Sicht so Zielen, wo ich so denke, warum? Also die meisten haben die Idee, wir gehen da jetzt ein paar Mal in die Hundeschule, was weiß ich, machen da irgendeine Welpengruppe mit, dann ist der Hund sozialisiert, kann Sitz, Platz, Fuß, ist vorbereitet aufs Leben. Und das finde ich so traurig, dass wir da so eng stirnig denken, ne? Weil ich finde, das, was ich so genieße an diesen Welpen und jungen Hunden, ist, dass sie halt permanent fragen, dass sie immerzu fragen, dass sie uns fragen, was ist das? Was soll ich jetzt machen? Siehst du das auch? Was mache ich jetzt? Ne? Und dass man sie so wunderschön begleiten kann. Und ihr habt schon so ganz viele Sachen gesagt. Auch Ute hat vorhin gesagt, dass es eben mit der Klarheit oft mangelt es halt wirklich an der Geduld der Menschen, dass sie diese Zeit des Lernens wirklich mit dem Welpen zusammen genießen und nutzen. Es geht nicht darum, den Hund schnell zu sozialisieren und schnell Sitz, Platz, Fuß zu lernen und dann ist alles perfekt, sondern es geht darum, das Leben gemeinsam anzugehen. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, was die Leute leider oft verpassen. Ne? Was meinst du, Eva?
Gebe ich dir absolut recht und ich möchte auch noch hinweisen auf die Thematik, dass es die Welpenbesitzer immer so wahnsinnig eilig haben und nicht einfach diese Babyzeit mal genießen möchten. Der Hund muss so schnell, so perfekt sein und soll einen natürlich überall hin begleiten. Und die Krux ist, dass die Leute den Welpen haben, rausgehen. Der ist noch nicht mal zu Hause wirklich angekommen. Da wird er schon rausgesetzt, Leine ran und wird die ganze Zeit animiert, mit seinen Menschen mitzugehen. Ein Welpe, der soll doch bitte erstmal Haus und wenn gegebenenfalls den Garten kennenlernen. Das heißt, zum Lösen wird er rausgesetzt und nicht animiert zu gehen. Der traut sich doch noch gar nicht so weit. Und wie soll er sich denn lösen, wenn die Schließmuskeln zuhalten vor lauter Angst? Weil um sich zu lösen, muss man gelöst sein. Und auch dieses Krampfhafte, der soll jetzt mit mir spazieren gehen, das ist ein Baby. Bei einem Menschenbaby käme man doch auch nicht auf die Idee. Und deswegen mein Appell auch nochmal, wenn ihr einen Welpen habt, setzt ihn raus, macht Geschirrchen ran, macht Leine ran und schaut, was er denn von sich aus anbietet. Und der wird nur begleitet, aber bitte nicht animiert zu gehen, weil der müsste ständig über seinen Schatten springen, um euch diesen Gefallen zu tun, mit euch mitzugehen. Und dann haben wir schon wieder das. Aber im Haus soll er nicht mitgehen. Also dreht sich die ganze Geschichte wieder im Kreis oder es fängt wieder von vorne an. Warum wollen wir, dass ein Tierbaby gleich vorwärts geht, wie Sabine auch schon erläuterte? Bei selbstbestimmt lebenden Hunden halten sich die Babys rund um die Wurfstätte auf und gehen nicht mit der Mama spazieren, weil es absolut keinen Sinn in ihrem kleinen Leben gibt. Und deswegen dieser Druck und diese Eile, die wir dauernd den Hunden auferlegen und in sie reinpressen, wirkt sich letztendlich immer kontraproduktiv aus. Und dann kommen wir auch wieder zu dem Thema, was wir vorher hatten. Dann wird dann im Haus vor lauter Stress in alles reingebissen. Und dann kommt das Argument, die Beißhemmung, die er ja mit den Geschwistern gelernt hat, die hat er gelernt, weil die dann oder die Mama dann zurückbeißt und so. Das heißt, die meisten Leute wissen nicht mal, wie Babys die Beißhemmung lernen. Nämlich die beißen halt in ihrer Ahnungslosigkeit in die Geschwisterchen rein und das Geschwisterchen macht fiep. Und dann merkt das Welpi, oh, das war scheinbar zu fest. Da hat die jetzt gar keine Lust mehr zu spielen. Aber das Geschwisterchen straft nicht den beißenden Bruder oder die beißende Schwester, sondern es sagt letztendlich in seiner Sprache nichts anderes als Au, das hat mir wehgetan. Und das zu einem Imitieren durch Strafe macht einfach alles umso schlimmer. Ute, was meinst du dazu?
Ja, Eva, das ist genau richtig. Na, was du jetzt so schön erklärt hast, das mit dem Spazierengehen, was Sabine vorhin auch angesprochen hat, also das ist einfach irre. Ja, das muss nicht sein. Ich hatte eine Kundin, die kam jede Stunde und hat gesagt, oh, was mache ich denn von einem Grashalm zum nächsten und höchstens 50 Meter. Na? Oh, ich will aber doch mal richtig spazieren gehen mit ihr. Da habe ich gesagt, jetzt warte doch erst mal. Die ist jetzt, was weiß ich, wie alt die war, 4 Monate. Naja, das hat genau, ne, bis zum fünften, sechsten Monat. Und dann hat die angefangen, die weitere Gegend zu erkunden. Und jetzt möchte ich ein Stichwort hineinwerfen, das euch bestimmt gleich erfreut, weil viele, auch vernünftige Leute, bieten nämlich Bindungsarbeit an. Bindungsarbeit, ganz, ganz wichtig. Ja, wie kriege ich das mit der Bindung von meinem Hund hin? Von meinem Hund zu mir und von mir zu meinem Hund. Ich glaube, wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen. Also, um das nochmal zu wiederholen, wenn ich meinem Hund erlaube, ich finde es ja schon so absurd, da über Erlauben zu reden, sondern wenn einfach der Hund mit mir mitläuft und guckt, was ich mache und mich beobachtet und von mir lernt, was passiert, wenn mein Mensch jetzt das macht, was passiert, wenn mein Mensch das macht, ja, da ist zum Beispiel auch ein klitzekleines Training zum Alleinbleiben dabei. Weil ich jetzt zum Beispiel die Klotür zumache. Der Hund kriegt mit, oh, jetzt ist sie auf dem Klo. Naja, manche lassen die dann auch am Anfang auf, irgendwann machen sie sie zu, weil sie den Gestank nicht in der Wohnung haben wollen. Und der Hund kapiert, das ist gar nicht schlimm, die ist gleich wieder da. Das ist also schon so ganz, ganz, ganz kleines Training für eben alleine bleiben, was ja bei uns heute Hunde tatsächlich wirklich können müssen, leider. So, und wenn der das lernt, dann ist er genau wie du vorhin gesagt hast, Eva, dann weiß er, ich werde von meinen Menschen gerne in der Nähe gesehen. Und in der Nähe meines Menschen ist es gut und mehr brauche ich für Bindungsarbeit nicht. Punkt. Ende der Diskussion. Mehr brauche ich nicht. Da habe ich die beste Grundlage, die man sich überhaupt vorstellen kann. Naja, und da muss ich jetzt nicht, weiß Gott, was noch für Sperenzchen machen. Also eine Kundin von mir, die hatte immer einen riesen Affentanz, die war total lieb mit ihrem Hund. Aber der hat sie nie angeguckt. Ja, doch, doch. Die hat es bloß nicht gemerkt, wie er noch ein Welpe und Junghund war. Da hat sie nicht darauf reagiert. Und später hat sie dann einen riesen Affentanz machen müssen, dass der Hund mal einfach hin und wieder mal schaut, wo sie ist. Und jetzt kommt ein bisschen Anatomie dazu. Hunde haben die Augen schräg am Kopf. Das heißt, der muss nicht wie wir sich total umdrehen und schauen, wo bist du, obwohl das Hunde oft machen. Der muss einfach nur ganz bisschen seinen Kopf drehen, 10, 20 Grad, und dann sieht er uns. Weil die nämlich einen viel größeren Gesichtskreis haben wie wir. Und da sehen die scharf. Wir sehen maximal 180 Grad, also ich nicht mehr. Und da in der Regel auch nicht mehr scharf. Bisschen Anatomiekenntnisse sind da immer gar nicht so schlecht. Und wenn man auf sowas achtet, mein Hund dreht den Kopf ein bisschen in meine Richtung und ich reagiere in irgendeiner Form, dann kriegt er von mir immer das Signal, ich bin bei dir, ich bin in deiner Nähe. Und ich sehe, was du machst und ich achte auf dich. Und er kriegt ja auch mit. Zum Beispiel, er erschreckt sich vor der Mülltonne. Ja, der Kalender von der Müllabfuhr nicht im Kopf. Und dann kriege ich ja auch mit, wenn ich auf meinen Hund achte. Oh, jetzt guckt er auf einmal so hoch, Hilfe, Köpfchen geht hoch, der Popo geht so ein bisschen in Fluchtposition, ne? Und Schwänzchen geht runter und der Hund wird langsamer. Und dann gucke ich halt, ja, was macht er denn? Und dann interpretiere ich nicht rein, sondern sehe ich, ah, die Mülltonne steht heute draußen vom Nachbarn. Ja, die war das erste Mal seit 14 Tagen, seit ich meinen Hund habe. Ja, und dann helfe ich ihm halt, die Mülltonne kennenzulernen. Weil es ist ja wirklich gruselig. Wenn man sich vorstellt, auf einmal steht da so eine Mülltonne und du weißt nicht, was es ist. Und diese Kleinigkeiten, das, meine Lieben, ist Bindungsarbeit. Oder, Sabine?
Absolut. Und weil du gerade Bindungsarbeit sagst, beziehungsweise Mülltonnen sagst, so fange ich mal an. Mein Herr Jasko himself, obwohl wir schon an 1200 gelben Tonnen vorbeigelaufen sind, ist irgendwann mal in meinem Hof wie angewurzelt stehen geblieben und wollte diesen Hof nicht verlassen. Und bis ich dann denke, was hat denn mein Hund? Und dann schielt er immer so runter zu den Mülltonnen, denke ich, nee, oder? Nicht dein Ernst. Plötzlich war es die gelbe Tonne. Die steht da und plötzlich war die schlimm, obwohl die vorher 400 bis 500 Mal passiert worden ist, ohne dass die schlimm war. Also das sind diese Spooky Periods. Da kommen so Sachen wirklich mal hoch bei kleinen Hunden, die eigentlich schon längst abgehakt erschienen sind. Wo ich unbedingt noch mal drauf aufgehen möchte, auf diesen Wahnsinn, was du eingangs erzählt hast, Ude, mit diesem Irrglauben, das, was der Hund in der ersten sensiblen Zeit nicht lernt, lernt er nie mehr. Na, dann könnte man einem, wenn schon allein, das ist ad absurdum zu führen. Ich könnte ja sonst einem erwachsenen Hund, den ich als dritter oder vierter Besitzer womöglich kriege oder der Zeit seines Lebens in der spanischen Walachei verbracht hat und der plötzlich mit 5 Jahren nach Deutschland kommt, dann könnte man ja mit so einem Hund ja gar nichts mehr anfangen, weil der lernt ja nichts mehr. Das ist absurd. Das ist wie bei uns Menschen auch. Man braucht halt manchmal einfach ein bisschen mehr Geduld und vielleicht braucht man ein bisschen länger dazu, bis man Sachen lernt. Aber dafür lernt man sie dann gut und nicht wie wenn man klein ist. Wenn man schnell lernt, Lebewesen, die schnell lernen, lernen auch schnell das Falsche oder schnell was Ungutes. Das muss man sich immer ein bisschen vor Augen halten, weil Lernen funktioniert ja immer in beide Richtungen. Was mir unbedingt noch ganz sehr am Herzen liegt, neben all den guten Sachen. Nicole, mir hat es sehr, sehr gefallen mit diesem Zeitlassen und sich mit dem Hund wirklich Freude dran haben. Freude dran haben an den Entwicklungsphasen. Es geht so, so schnell rum. Irgendwann mal hat man einen alten Hund neben sich laufen, der kaum noch einen Fuß neben den anderen kriegt und da täte man sich wünschen, dass er noch mal über die Wiese rennen würde und Unfug machen würde und Nachbarshühner jagen würde und was auch immer. Also ganz, ganz wichtig für einen Welpenbesitzer ist für mich neben Geduld das Allerwichtigste Humor. Dass man wirklich den Humor behält, dass man gleichmütig bleibt und dass man einfach Spaß mit seinem kleinen Hund hat. Und dann kommt die Bindung ganz allein. Wenn nämlich so ein kleiner Wutz das Gefühl bekommt, dass alles, was er tut, ein Nein ist und ein Pfui und dass er sowieso nichts richtig machen kann, dann hat man irgendwann mal zwei bekümmerte Wesen. Nämlich den kleinen, jetzt großen Hund und den Besitzer dazu. Und dann sind sie beide unglücklich, weil sie nicht mehr zueinander finden. Miteinander lachen, das ist doch genauso wie bei uns Menschen. Mit welchen Menschen ist man am liebsten zusammen? Mit Menschen, mit denen man zusammen Spaß hat, mit denen man zusammen lachen kann, denen man auch mal einen Blödsinn zusammen macht und nicht mit denen, wo man ständig aufpassen muss, dass man nicht in irgendeinen Fettnapf tritt aus Versehen. Das waren meine Worte dazu.
Ja, Sabine, das hast du sehr schön gesagt. Das ist nämlich genau der entscheidende Punkt. Geduld und Humor, vor allen Dingen, wenn die Welpis keine Welpis mehr sind, sondern Junghunde.
Was du übrigens vorhin über Rüden gesagt hast, ich hatte nur Rüden, das ist alles gelogen, was du sagst. Das ist alles, das wollte ich nochmal anwenden, das ist alles gelogen.
Nein, ist es nicht. Ich hatte Hündinnen und Rüden. Ich weiß, wovon ich spreche. Nein, ich lüge nicht. Ich spreche aus Erfahrung.
Kann ich nicht behaupten, dass du.
Ja. Nein, also wirklich, ich möchte es auch noch aufgreifen, was du gesagt hast, Sabine, was alle eigentlich gesagt haben, genießt mal die Zeit mit euren Hunden. Es geht wirklich so wahnsinnig schnell. Also ich habe Moment, ich muss mal nachdenken, seit 1980 habe ich Hunde, also seit 45 Jahren. Und bei meiner ersten Hündin, da war das alles nicht so kompliziert, weil da gab es keine Hundeexperten, da gab es kein YouTube, keine Videos, wo sie dir gesagt haben, wie du das machen musst. Ich habe mir halt angehört, was andere Leute sagen. Ich habe wahnsinnig viel falsch gemacht mit ihr, aber auch ganz viel richtig. Ja, also ich habe nicht nur Scheiße mit dem Hund gebaut. Und wie die ungefähr so 4, 5 Monate alt war, da ist mir das so aufgefallen. Ich habe jetzt schon viel zu wenig Erinnerung an die erste Zeit. Und dann habe ich mir eine Pocket-Kamera gekauft und habe ganz viele Fotos gemacht, die ich leider irgendwie im Laufe des Lebens verloren habe. Aber in meinem Kopf sind halt noch ganz viele Dinge mit ihr, wo war irgendwo mal, keine Ahnung, ich mit Anfang 20 bist halt blöd in der Birne, machst dummes Zeug mit deinem Hund, das ist halt so. Aber wir haben auch viele schöne Dinge gemacht und wo ich ihr zugeguckt habe, wir haben uns mal mit einem Maulwurf unterhalten. Es sind vor dem Maulwurfshaufen gesessen, der hat rausgeguckt und wir haben uns mit dem unterhalten und sie hat ihn mir gezeigt. Und sie, was ist denn das? Ja, das ist ein Maulwurf. Und dann haben wir mit dem gequatscht. Keine Ahnung, ob der Maulwurf uns sympathisch fand, aber wir fanden ihn nett. Und das sind so Erinnerungen, die bleiben einfach. Nicht die Strecke machen, nicht die wilde Welpengruppe, nicht die tollen Erfolge in der Hundeschule, sondern die kleinen gemeinsamen Erlebnisse mit euren Hunden, die bleiben euch im Kopf. Und deswegen nochmal bitte genießt es, wenn eure Hunde klein sind, wenn sie jung sind und nehmt das alles nicht so schwer, auch wenn sich die Welpenzähne mal in die beste Jacke verbeißen oder die Hundetrainerin in die Wade zwicken. Da stirbt man nicht dran. Aber wenn er dann später mal, euer kleiner Hund, euch nicht mehr vertraut, das ist nicht gut. In dem Sinne, habt die Hundis lieb und habt viel Zeit und lacht viel mit ihnen.
Vielen Dank, liebe Ute. In der kommenden Folge in 14 Tagen widmen sich die Hundetrainerinnen dem viel diskutierten Thema Spiel, wie man es erkennt und was ein schönes Spiel ausmacht. Wir freuen uns, wenn du wieder einschaltest. Den Kontakt zu uns und den einzelnen Trainerinnen findest du in den Shownotes dieses Podcasts. Und da gibt's auch den Link zum Opener-Song Jenny's Theme made by Audionetics.com. Wenn dir dieser Podcast gefällt, schenk uns gerne Bewertung oder einen Kommentar auf dem Portal, auf dem du uns hörst. Das hilft anderen, Good Vibrations zu finden. Eine Weiterempfehlung ist natürlich auch immer toll. Zum Schluss geht unser Dank wie immer raus an die Stimme im Opener, meinen lieben Radiokollegen Jan Seifert. Mein Name ist Bianca Piotrowski. Ich bin die Produzentin dieses Podcasts und wir kennen uns vielleicht schon aus Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Bis zu einer neuen Runde Good Vibrations. Habt eine entspannte Zeit mit euren Hunden.
Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.